Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir Zeit miteinander verbringen können, heute mit einem ganz fantastischen neuen Interview mit Felix Jehn. Und vielleicht kennst du Felix oder sehr wahrscheinlich kennst du Felix von seiner Musik und seinem Hit Cheerleader und all der vielen Musik, die danach noch von ihm gefolgt ist und wahrscheinlich auch in Zukunft noch folgen wird. Und Felix ist sehr, sehr jung, extrem erfolgreich geworden als DJ und hat in seiner Zeit, die er damals erlebt hat, sehr, sehr viel über sich lernen dürfen und ist tatsächlich dann auch in eine Sinneskrise gekommen und hat zum Glück einen Weg gefunden, wie er aus dieser Krise herausgekommen ist. Und genau darüber spreche ich heute mit ihm in diesem Podcast. Wir sprechen darüber, wie die ersten Jahre seiner Musikkarriere für ihn gewesen sind, warum er angefangen hat dann zu meditieren, was sein Leben verändert hat und wohin ihn seine eigene spirituelle Reise bis jetzt geführt hat. Wir sprechen über Hypnose, wir sprechen über seine Zeit im Kloster, wir sprechen über sein Outing, seiner Bisexualität und wie es vorher für ihn gewesen ist und wie die Erfahrung war, sich zu outen und wie es seitdem für ihn ist und wann Felix so richtig, richtig glücklich ist. Und dieses Interview hat mich persönlich sehr berührt und ich habe ganz viel noch danach auch darüber nachgedacht. Und Felix ist so ein Mensch, der so strahlt und ich bin einfach so dankbar, dass er ja, der einfach seinen Weg gefunden hat und so sehr jetzt in sich ruht. Und ja, einfach ein wundervolles Gespräch über einen spirituellen Weg von jemandem, der sowohl die ganz, ganz hohen Hochs auch schon erlebt hat und aber auch die ganz tiefen Tiefs. Und vielleicht kennst du es auch, dass du manchmal in einer Sinneskrise bist und nicht genau weißt, wie du gerade weitermachen sollst oder wie du da rauskommst oder warum du dich manchmal einfach so fühlst, wie du dich fühlst und einfach nicht so richtig den Weg sehen kannst. Und dann wird dich dieses Interview definitiv sehr inspirieren und dir ganz viele Möglichkeiten aufzeigen, wie wir aus diesen eigenen Tiefs auch wieder herausfinden. Und dass manchmal die Dinge, nach denen wir streben, vielleicht gar nicht die Dinge sind, die uns dann letztlich glücklich machen. Und ich freue mich sehr, wenn dir dieses Interview gefällt. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du danach bei mir bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, mir deine Gedanken zu der Folge dalässt, das, was du für dich mitgenommen hast. Und ich bin mir sicher, dass Felix sich auch freut, wenn du dich bei ihm meldest. Du findest ihn natürlich auch auf Instagram und auf all seinen anderen Social-Media-Kanälen. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz inspirierende, wundervolle Podcast-Folge und viel, viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden Menschen hier im Podcast zu haben, Felix Jehn. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier mit dir das Interview führen kann. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du hier im Podcast bist.
Moin, moin. Vielen Dank für das schöne Intro. Ich freue mich auch sehr.
Moin, moin.
Wo uns jetzt die Reise hin?
Bist du in Hamburg gerade? Wo bist du? Wo kommst du genau her?
Ich bin in Hamburg geboren worden und lebe aber in Meckpommern an der Ostseeküste. Bin aber im Norden auf jeden Fall drauf.
Mega schön. Wir sind auch immer so gerne da oben, wenn wir, also sowohl Ostsee als auch Nordsee, wenn wir in Deutschland sind. Also das ist Paul. Das ist mein Freund. Der gerade Fotobombing macht. Ich freue mich jedenfalls so, dass das jetzt klappt mit unserem Gespräch. Und wir haben ja gerade vorher schon so ein bisschen gesprochen, wie deine letzten Jahre für dich gewesen sind. Und du hast erzählt, du bist super jung, extrem erfolgreich geworden. Du warst 19, 20, als das ja alles so komplett durch die Decke gegangen ist mit deiner Musik. Hast du überhaupt damit also war das für dich sowas, wo du wusstest, so intuitiv immer, dass das kommen würde, auch dieser Erfolg? Oder hat dich das selber auch damals überrascht?
Also natürlich hat es mich überrascht. Ich glaube, planen kann man den Erfolg und auch gerade auf dem Level nicht. Aber ich hatte es schon relativ früh in mir drin und habe auf jeden Fall alle Karten drauf gesetzt und wollte es unbedingt, dass mein Traum in Erfüllung geht und habe einfach Gas gegeben und durchgezogen und immer meinen Traum vor Augen gehabt, ein ganz klares Bild, wo ich hin wollte, und habe einfach dann dementsprechend alles gemacht, was ich tun musste, um da hinzukommen.
Das finde ich super spannend. Ich würde da gerne einmal kurz einsteigen, bevor wir gleich mit deiner eigenen spirituellen Reise weitermachen, die dann danach kam. Weil für ganz viele Menschen, die gerade auch zuhören, dieses ganze Thema visualisieren, manifestieren, und du hast es gerade selber gesagt, du wolltest es, du hast es immer wieder vor deinem inneren Auge gesehen und du hast alles dafür getan, damit genau das passiert. Kannst du mich mal so ein bisschen mitnehmen? Sagen wir mal, Felix ist 15. Wie war das damals? Was hast du dir genau vorgestellt? Was hast du vor deinem inneren Auge gesehen? Was war konkret dieser Wunsch, den du hattest?
Ja, ich habe als Jugendlicher angefangen aufzulegen bei Geburtstagspartys und anfangs erst einfach meinen Laptop angesteckt und eine Playlist angeschmissen und später dann Controller gekauft, mit Freunden und meinem Bruder angefangen aufzulegen und Partys auszustatten und irgendwann auch bei Abi-Partys aufgelegt und die ganzen Club-Gigs gespielt, und das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe da ziemlich früh erkannt, dass das meine Leidenschaft ist. Also ich bin aus der Schule gekommen und sofort in mein Zimmer und habe Musik rausgesucht, Übergänge geübt und mich immer damit beschäftigt. Und dann ist der Traum in mir groß geworden, damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, weil da war ich so 11., 12. Klasse dann irgendwann und habe halt überlegt, okay, was mache ich nach der Schule, wo geht die Reise hin? Und dann hatte ich halt einfach den Traum, mein Hobby zum Beruf zu machen im Endeffekt. Und wusste halt ganz genau, es geht, da ist eine Chance. Ich habe irgendwie andere junge DJs gesehen, wie Martin Garrix zum Beispiel, der irgendwie mit 16 durch die Decke gegangen ist damals. Und habe das verfolgt und gesehen, wow, das ist möglich. Okay, was muss ich machen? Wie komme ich da hin? Und habe dann angefangen, Klavierstunden zu nehmen, habe angefangen zu produzieren. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass ich halt mit dieser Leidenschaft in Kontakt gekommen bin und halt gemerkt habe, wenn ich das mache, habe ich einfach pure Freude, bin ich voll bei der Sache. Ich sitze schon in der Schule und denke schon drüber nach, wann komme ich nach Hause, wann kann ich endlich weitermachen. Und ich glaube, das war das ganz Entscheidende, dass ich halt einfach das gefunden und erkannt habe, worauf ich Bock habe und was ich unbedingt machen möchte. Und dementsprechend war es halt immer präsent in meinem Kopf und beeinflusst dann, glaube ich, einfach das Handeln in allen Situationen, weil man dann auch die Möglichkeiten, die einem vielleicht unterwegs begegnen, ganz anders wahrnimmt.
Das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, dass die Möglichkeiten, die einem dann überall begegnen, dass du sie wahrnimmst. Weil ich glaube, das ist, wenn Menschen irgendwie dann doch an ihrem Traum zweifeln und an ihrer Vision zweifeln, sehen sie gar nicht all das, was die ganze Zeit, da geht eine Tür auf, da geht eine Tür auf, da geht eine Tür auf, aber sie sehen sie nicht, weil sie sagen, es geht ja gar nicht für mich. Und das finde ich halt so schön, dass du das da dann so bewusst auch wahrgenommen hast, die Möglichkeiten, die sich dir geboten haben. Mhm. Jim Carrey hat mal ein Zitat gesagt, was ich so fantastisch finde, und zwar hat er gesagt, er wünscht, alle Menschen könnten reich und erfolgreich sein, um zu sehen, dass sie deswegen nicht glücklich sein werden. Wie war deine Erfahrung, als dann dieser Erfolg kam? Und du hast gerade erzählt, du warst in über 50 Ländern auf Tour, du bist eigentlich 5 Jahre lang durch die Welt gereist, hast vor Tausenden von Menschen gespielt. Was war die andere Seite von diesem Erfolg, der so riesig war und so plötzlich?
Ja, es gab einen ganz kurzen Moment, in dem ich dann meinen ersten Verlagsdeal unterschrieben habe und wusste, okay, jetzt habe ich genug Geld verdient, um erstmal davon leben zu können, ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, je nachdem, wie ich irgendwie kalkuliere, was ich mache. Und wo es natürlich ein ganz großes Gefühl von Freiheit war, wo ich auf einmal den Druck auch der Familie los war, der natürlich da war, wenn man sagt, irgendwie nach der Schule, okay, ich möchte jetzt Künstler sein und mit der Musik mein Geld verdienen. Und dann war ich so, okay, jetzt bin ich erstmal gesettelt, ich kann jetzt auf jeden Fall mal noch ein Jahr dranhängen und ich mache jetzt erstmal weiter, muss mir keine Gedanken machen, wie verdiene ich Geld, was mache ich mit meiner Ausbildung und so weiter. Also das war eine große Befreiung. Aber alles, was dann über diesen Punkt hinauskam, hat mir erstmal eigentlich gar nicht gut getan. Das war eine Last und das war ja eine Überforderung, eine Reizüberflutung und ist auch in einer Geschwindigkeit passiert, die ich gar nicht mehr nachvollziehen konnte in dem Moment. Und was dann, ja, im Endeffekt habe ich eben schon kurz gesagt, zur permanenten Reizüberflutung geführt hat, in der ich dann komplett lost war im Endeffekt.
Wie war das denn, also wenn du zum Beispiel nach einem Set, das du gespielt hast oder nach einem Konzert, das du gegeben hast und du dann in dein Hotelzimmer gegangen bist, was waren dann deine Gedanken? Also wenn du dann wirklich diese, also ich finde immer diesen Kontrast so extrem. Ich habe ja selber lange auch als Musikmanagerin gearbeitet und habe das ja auch immer mitbekommen, so dieses, die Tausenden von Menschen, die einem applaudieren und da ist diese Reize und alles und dann bist du plötzlich, es ist ruhig. Plötzlich bist du alleine, du bist in deinem Hotelzimmer. Was kamen da auch für Gefühle? Wie ging es dir damit, mit diesen Kontrasten auch umzugehen?
Was ein ganz großer Faktor ist, der da einmal reingekickt war, ist Einsamkeit. Ich habe mich immer sehr isoliert und allein gefühlt, weil ich auf der Bühne natürlich umgeben bin von Tausenden von Menschen, aber nicht wirklich Teil der Gruppe bin oder mich nicht immer als Teil der Gruppe gefühlt habe auf jeden Fall, sondern ich vom Flughafen mit einem getönte Scheiben Shuttle abgeholt werde, im Backstage gefahren, und sobald ich aus dem Auto steige, wird irgendwie geschrien und von allen Seiten wollen Leute irgendwas von dir. Und ich habe eigentlich immer versucht, mich abzukapseln und zu verschließen, um mich zu schützen, weil es einfach in dem Moment viel zu viel war. Und wenn ich dann ins Hotelzimmer gekommen bin, saß ich da wieder alleine, plus musste aber von diesem enormen Adrenalinhoch runterkommen. Das ist natürlich auch sehr viele Höhen und Tiefen, die damit einhergehen, dann müde zu sein, dann gehst du auf die Bühne, dann kickt das Adrenalin rein, dann geht es dir mega gut, dann hast du voll viel Energie, dann aber wieder runterkommen, am nächsten Morgen wieder fliegen. Also ich war, glaube ich, überfordert mit den Höhen und Tiefen und habe mich oft isoliert und alleine gefühlt. Und was dann mit einhergegangen ist, mit all diesen Überforderungen, waren tatsächlich physische Schmerzen. Also ich hatte jahrelang Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und konnte dann auch gar nicht die schönen Dinge genießen und nicht noch nach einem Gig in Ibiza irgendwie am Strand was essen gehen oder mitfeiern, sondern bin halt wirklich mit Hängen und Würgen so durch den Gig gekommen und habe mich dann ins Hotelzimmer verschanzt und saß da. Also, die guten Zeiten kommen wieder, ich würde sagen, deswegen so traurig, aber als kleiner Spoiler für alle, die dranbleiben wollen, heute geht es mir gut. Also das ist zum Glück in der Vergangenheit, aber ja, wenn ich ehrlich bin, war es so.
Ja. Ich finde, es ist aber auch so wichtig, da so ehrlich drüber zu sprechen und ich bin dir gerade auch so dankbar, dass du das so ehrlich erzählst, weil ich glaube, dass auch so eine gewisse Gefahr da drin liegt, dass Menschen, die irgendwie so im Rampenlicht stehen, dass die immer so hochgehoben werden und man irgendwie denkt, so will ich auch sein, weil dann bin ich glücklich. Und dass dieses Bild, was dann nach außen projiziert wird, dass dieser Erfolg, das Geld, der Fame, dass das dich irgendwie erfüllt, aber letztlich tut es das halt nicht, sondern man kann lernen, damit umzugehen und es kann das Leben auch vielleicht schöner machen, aber es ist keine Garantie dafür, dass du dann erfüllt bist. Und da würde ich jetzt gerne einmal dann den Bogen schlagen zu dem Moment, wo du auch gemerkt hast, das, was ich hier gerade mache, das ist es nicht so, wie ich es mache, weil ich dabei selber nicht gesund bin und es mir nicht dabei gut geht. Gab es da einen bestimmten Tag, wo du gemerkt hast, stopp, so und nicht weiter? Oder wann kam dieser Punkt, wo du gemerkt hast, ich muss eine Pause machen?
Ich glaube, diesen einen speziellen Tag hatte ich nicht, sondern ich hatte viele, wo ich irgendwie ganz down war. Aber oft haben mir dann die Tools gefehlt, um da rauszukommen. Und ich wusste gar nicht so recht, okay, wo geht die Reise hin? Und somit war es dann auch immer ein Hin und Her. Ich habe dann mal gesagt, okay, jetzt spiele ich irgendwie ein paar Monate weniger Auftritte. Dann ging es mir wieder ein bisschen besser. Dann habe ich gesagt, oh, jetzt spiele ich wieder welche. Dann habe ich wieder so Throwbacks gehabt. Und es war schon ein Prozess, der über Monate und Jahre ging und sicherlich auch immer noch andauert und nie enden wird, das immer wieder zu monitoren und zu gucken, was kann ich machen. Und habe dann halt angefangen, kleine Schritte einzuleiten. Also immer habe ich die Meditation für mich entdeckt vor, ich glaube, 4 Jahren mittlerweile. Herbert Grönemeyer hat mir das empfohlen. Wir haben einen Song gemacht zusammen für die Natio 2016. Und er hat mir da Headspace empfohlen. Das war die erste
App. Wie cool!
Und dann habe ich immer überlegt, weil es ja immer gesagt wird, dass Meditation am besten zu einem fixen Zeitpunkt im Tag zu etablieren, um halt diese Routine zu haben. Und jetzt zum Beispiel, wo ich seit 12 Wochen zu Hause bin, schaffe ich es halt immer nach dem Aufstehen morgens 20 Minuten meine Meditation zu machen. Und jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, mache ich eine Gehmeditation durch meinen Garten und auf den Kompost weg. Und so kann ich das halt fix planen. Aber dadurch, dass vorher meine Tage immer so komplett durcheinander waren, waren es für mich immer die Flüge. Der jeder Flug war für mich beim Start, nachdem ich saß, habe ich meine Kopfhörer aufgesetzt und meine Meditation gemacht. Und so konnte ich irgendwie einen fixen Zeitpunkt einplanen und habe dann damit angefangen. Aber auch da, ich habe dann mal geschafft, ein paar Wochen regelmäßig zu meditieren. Dann habe ich wieder den Anschluss verloren. Dann bin ich mal wieder zurückgekommen. Und das war halt, ja, ist ein Auf und Ab und eine Reise im Endeffekt.
Und hattest du das Gefühl, als du dann angefangen hast mit der Meditation, oder was war so der größte Effekt, den du gespürt hast vom Meditieren? Was hat sich dadurch bei dir verändert oder auch in deiner inneren Welt verändert?
Ich habe erstmal, also der erste Effekt, den ich gemerkt habe, ist Ruhe. Dass mein Kopf einfach runtergefahren ist, dass weniger Gedanken rumgeflogen sind, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann besser abschalten, ich kann abends auch besser einschlafen, ich kann besser loslassen und nicht noch eine Stunde länger über das grübeln, was gerade passiert ist, was mir heute noch manchmal schwer fällt, weil ich irgendwie sehr perfektionistisch unterwegs bin. Also ich bin auch dann bei Details, bei Musikproduktion oder bei meinen Musikvideos. Da habe ich den Effekt mit als erstes gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass ich einfach auch mal loslassen konnte und gesagt habe, okay, ist jetzt gut, wie es ist und es passiert und jetzt geht's weiter. Das war mit der erste Effekt. Und dann viel später, durch regelmäßige Meditation, habe ich dann halt angefangen, mich besser kennenzulernen, indem ich immer mehr Insights hatte, dass halt auch Sachen hochkommen konnten, weil sie rausgekommen haben. Vor allem dann aus der Kindheit, ich wieder Erinnerungen aufgeploppt sind und ich irgendwie verstanden habe, wo im Endeffekt meine Gefühle herkommen und warum ich bin, wie ich bin und warum ich reagiere, wie ich reagiere.
Ach, super spannend. Und wie bist du dann damit, also wenn angenommen, es kommt jetzt eine Erinnerung bei dir hoch in der Meditation, wie gehst du dann damit weiter um? Reflektierst du das dann für dich? Hast du jemanden, der da mit dir weiter arbeitet? Wie gehst du dann auch mit solchen Erinnerungen weiter um?
Ich habe viel für mich alleine reflektiert. Glaube, das war auch wichtig. Das war nicht immer einfach, aber ich glaube im Nachhinein wichtig. Also auch an meinen freien Tagen, wenn ich da mal 1-2 Tage zu Hause war, habe ich dann oft mich nicht noch mit Freunden getroffen, weil ich sowieso schon so überflutet war mit Input, sondern war dann wirklich für mich alleine und habe einfach versucht, in der Ruhe das einzusortieren, diese neuen Erkenntnisse dann wieder in meine Wahrheit, meine aktuelle Perspektive so einzusortieren. Das ist dann ja immer ganz lustig, wenn man immer dachte, oh, das ist so gesetzt. So, vielleicht auch nicht. Okay, wie könnte es noch sein? Das dann immer einzusortieren. Und ich habe dann auch irgendwann, um auch einfach noch schneller voranzukommen, weil die Not auch gefühlt groß war bei mir, angefangen mit einer Hypnosetherapie. Und hatte dann einen Therapeuten und später eine Therapeutin, mit denen ich dann gemeinsam das einsortieren und besprechen konnte. Und wo ich vor allem auch durch die Technik der Hypnose einfach schneller, tiefer kommen konnte.
Ich habe selber auch eine Hypnose-Therapie-Ausbildung und das ist eine der Dinge, wo ich mir denken würde, ich wünschte mir, jeder Mensch könnte das, sich selber auch in die Hypnose zu versetzen oder dass diese Offenheit dafür viel größer wäre, weil du ja wirklich innerhalb von einer Stunde, du kannst so viel verändern, egal ob es Höhenangst ist oder Flugangst oder wirklich auch mit dem inneren Kind zu arbeiten. Und es ist so spannend, dass du das jetzt auch gerade erzählst, dass du da so gute Erfahrungen mitgemacht hast. Arbeitest du da gerade auch noch? Achso, Entschuldigung.
Alles gut. Mega gute Erfahrung einfach gemacht und viel, viel sehr schnell dadurch aufarbeiten können. Und kann ich auch jedem wärmstens empfehlen, der die Möglichkeit hat, da mal in den Genuss zu kommen.
Was hast du noch gemacht nach der Zeit, wo du gemerkt hast, ich muss hier jetzt irgendwas anders machen? Was hast du noch für dich gemacht, um mehr in deine Mitte wiederzukommen und dir auch irgendwie so in dir diesen Raum zu geben, du selbst zu sein und dein eigenes Glück auch da drin zu finden in deinem Weg?
Ich habe, was ich was, glaube ich, viel geholfen hat, dass ich dann angefangen habe, natürlich diese Erkenntnisse auch zu implementieren in meinem Leben und tatsächlich dann auch Veränderungen zu schaffen, weil das eine ist die Erkenntnis und das zweite ist dann auch nach der Erkenntnis leben. Und ich habe dann irgendwann mal eigentlich den Begriff eingeführt, emotional abgrasen. Das war so mein Motto der letzten 2 Jahre, weil oft, ich bin halt auch in einer BWLer-Familie groß geworden und in Deutschland und bin tüchtig und fleißig und viel hilft viel nach dem Motto und habe dann irgendwann mal gemerkt, okay, das ist nicht alles und es gibt auch mehr und habe halt entschieden. Und das ist ein ganz großer Luxus, da komme ich einmal kurz zurück auf das Geldthema, weil wir vorhin gesagt haben, dass der Erfolg und Geld mir erstmal Leid zugefügt hat. In anderer Perspektive habe ich dann aber auch gelernt, auch zu erkennen und da super dankbar für zu sein, dass ich durch den Erfolg und das Geld, was ich damit verdiene, auch unglaublich viel Freiheiten habe, mich auszuprobieren und mein Leben zu gestalten, wie ich das möchte. Und dass es im Endeffekt in meiner Hand liegt, mir dann auch die Freiheiten zu nehmen. Weil der Erfolg war erstmal erdrückend, weil damit total viele Verpflichtungen und Termine einhergingen. Aber im Endeffekt habe ich die Wahl und kann immer entscheiden, was mache ich und wie viel mache ich. Und das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, mir das auch einzugestehen und zu sagen, okay, du musst jetzt nicht dieses Wochenende wieder 4 Auftritte spielen. Das ist auch okay, wenn du mal ein Wochenende frei machst. Und dann auch einfach mal ein freies Wochenende zu genießen. Klingt erstmal relativ offensichtlich, aber war gar nicht so einfach. Wenn dann die Optionen auf dem Tisch liegen und du bist Anfang 20 und kriegst noch 4 Booking-Anfragen irgendwo auf der Welt, nein zu sagen, ja, das musste ich auch erstmal lernen.
Du hast gerade gesagt, du hast den Begriff eingeführt, emotionales Abgrasen. Kannst du da nochmal genau erzählen, was das für dich heißt und wie sieht aktives emotionales Abgrasen aus?
Aktives emotionales Abgrasen. Abgrasen kommt für mich eher aus dem finanziellen Kontext. Für mich ist das so die Cash-Cow. Da kam, glaube ich, die Assoziation her, wenn du es im BWLer-Kontext betrachtest. Das heißt, du irgendwann den Erfolg hast und auf dem Level bist und dann viele sagen, okay, jetzt nehme ich einfach alles mit und sammle die Kohle ein sozusagen. Ich habe gesagt, ich sammle nicht Kohle ein, sondern ich sage, ich sammle Glück ein und nutze die Möglichkeit, um immer mehr das zu machen, was mir Freude bereitet. Und wenn ich eine Möglichkeit auf dem Tisch habe, die nicht danach zu bewerten, was bringt die mir wirtschaftlich, sondern habe ich da wirklich Bock drauf? Ist das ein Projekt, was mir Freude bereitet? Und sehe ich das wirklich aus ehrlichem Antrieb von mir heraus oder nur aufgrund der Folge des Geldverdienst oder was auch immer dann an möglichem Potenzial für noch mehr Erfolg, Reichweite, Ruhm, Geld, was auch immer dabei herausspringen kann. Und bin damit einhergehend, dass man natürlich erstmal direkt hat es mir dabei geholfen, glücklicher und freier zu sein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man das wirklich für sich durchzieht und aus ehrlichen Intentionen handelt, dass man dann auch langfristig erfolgreich sein wird und dass man ganz alleine kommt, weil man dann die Sachen gut macht und mit Freude macht und aus dem Herzen macht. Und ich glaube, wenn man etwas aus Herzen macht, dann macht man die Sachen auch gut und dann wird man damit auch früher oder später Erfolg haben und seinen Weg gehen.
Ich finde das so wertvoll, was du gerade sagst, weil ich glaube, wir leben ja schon auch in einer Gesellschaft, wo es immer sehr danach geht, was kann ich damit verdienen und lohnt sich das? Und dieses emotionale Abgrasen, das nehme ich für mich jetzt auch mehr. Das finde ich super. Sozusagen, wie viele positive Emotionen kann ich da abgrasen? Also wie viel Glück kann ich da für mich abgrasen? Das finde ich sehr cool. Da hat man auch direkt so ein Bild im Kopf. Aber es ist natürlich, kann ich mir auch vorstellen, ab einem bestimmten Moment, wenn so viele andere Interessen ja auch da sind, manchmal gar nicht so leicht, dann Nein zu sagen. Und zu sagen, nee, machen wir jetzt nicht, weil es fühlt sich für mich nicht richtig an. Wie gehst du da mit dir oder auch mit den Menschen, mit denen du dann zusammenarbeitest, wie gehst du auch damit um, wenn da andere Interessen sind als deine vielleicht? Also bist du dann wirklich, kannst du einfach sagen, so nein, machen wir nicht? Oder bist du dann auch jemand, der es den Leuten dann irgendwie auch recht machen möchte und manchmal sich selber dann zurückstellt, weil weil andere vielleicht anderes von dir erwarten?
Ich würde sagen, heute bin ich vermehrt in der Lage, dann auch einfach Nein zu sagen. Mhm. Und habe auch mittlerweile da das Selbstbewusstsein und die Haltung einfach eingenommen, dass ich mir das dann erlaube. Und ich habe schon immer einen Rundumblick und auch mein Team und alle Interessen im Blick. Und es ist auch nicht immer nur links oder nur rechts. Es gibt auch dann oft einen Mittelweg oder man kann Kompromisse finden. Und das ist mir schon auch wichtig, natürlich die Meinung von meinem Team ernst zu nehmen und mir zu Herzen zu nehmen. Aber am Ende bin ich derjenige, der sich wo auch immer hinstellen muss, mit seinem Namen, mit seinem Gesicht dafür steht und es machen muss. Und deswegen bin auch ich derjenige, der die Entscheidung trifft.
Was ist so deine Vision, wenn wir haben jetzt 2020, wo siehst du dich so 2025? Was wäre so die ehrlichste, wahrhaftigste und schönste Version deines Lebens, die du dir vorstellen kannst, ab jetzt zu erschaffen?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ein paar Ideen, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und da gucke ich, wann ein gutes Timing ist, ob das in ein Jahr ist, in zwei Jahren ist, in fünf Jahren, ich weiß noch nicht. Ist es mein komplettes Jahr, mir wirklich freizunehmen und einfach einen Rucksack zu schnappen und irgendwo zu wandern und einfach dort zu verweilen, wo ich mich gerade wohlfühle. Komplett wirklich mich einmal von allem freizumachen. Das ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Das wird kommen. Ansonsten, abseits davon habe ich gerade den Garten und Freizeit und das Haus entdeckt und ich habe total viel Spaß. Ich habe heute zum Beispiel ein Hochbeet angelegt und habe meine Wildblumenwiese im Garten und die Wand hier hinter mir habe ich gerade vor ein paar Wochen tapeziert und so Sachen auch mal selbst gemacht und mir auch die Zeit genommen für die alltäglichen Dinge, die mir total viel Freude bereiten. Also das ist auch etwas, was ich vermehrt jetzt einfließen lasse. Und was mir immer Freude bereitet und wo ich mich konstant nach Möglichkeiten umschaue, das kann ich oder versuche ich zu kombinieren, ist es, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, mich mit jungen Menschen zu umgeben und vor allen Dingen Teil einer Gruppe zu sein. Das ist, glaube ich, für mich immer ganz wichtig, weil in meinem Berufsleben bin ich immer in so einer exponierten Rolle. Ich bin immer der Star, der Chef, der Entscheider. Und mir macht das total viel Spaß, mich in Communities zu begeben, wo ich in der Gruppe untertauchen kann und einfach nur Felix bin und ganz normal sein kann. Also so Erfahrungen habe ich zum Beispiel gemacht die letzten zwei Sommer als Gruppenleiter im Jugendzeltlager. Oder auch im Januar war ich im Plum Village, im buddhistischen Kloster für Mindfulness Retreat. Und da hatte ich auch eine ähnlich schöne Erfahrung. Also da habe ich, das sind erstmal zwei komplett verschiedene Situationen, aber da habe ich eine ähnliche Energie gespürt. Und das ist auf jeden Fall etwas, wonach ich mich sehne und was ich versuche, in meinem Leben noch häufiger zu finden.
Magst du noch mal ein bisschen erzählen von der Erfahrung in dem Kloster? Wie lange warst du da und bist du wirklich hingegangen, um dort einfach für dich zu meditieren? Oder warst du da auch in einer, also in einer Gruppenfunktion? Erzähl mal ein bisschen davon, das ist spannend.
Ich war zwei Wochen da im Januar für ein Retreat und bin dort hingefahren, weil das Plum Village, das hat Thich Nhat Hanh gegründet und von dem habe ich auch mehrere Bücher schon gelesen und ich nutze jetzt auch ganz aktuell immer die Plum Village App für meine Meditation, finde ich auch sehr empfehlenswert, ist kostenlos, hat super viele Guided Meditations, aber auch eine Mindfulness Bell, man kann in Ruhe meditieren, alles Mögliche und deswegen war es mir ein Begriff und ich wollte da unbedingt mal hinfahren und einfach mit den Menschen leben und praktizieren, die das jeden Tag machen. Also das Coole ist da, dass wir echt Kontakt hatten zu den Mönchen und Nonnen und mit denen gemeinsam dann meditiert haben und dort gelebt haben, auch gearbeitet haben, uns beteiligt haben da an Gartenarbeit oder Abwasch, Putzen, was auch immer irgendwie anstand. Und es war für mich total schön, weil es eine Gruppenerfahrung war. Also es waren viele Besucher da und eben auch total viele Mönche und Nonnen. Und diese Gruppenenergie, die fand ich richtig cool, weil oft meditiere ich für mich alleine, beschreite so meinen Weg für mich alleine. Und dann mal so eine Gehmeditation durch den Wald zu machen mit 100 Leuten, das ist einfach eine ganz andere Energie. Und was ich dort erfahren habe, ist einfach pures Glück. Also nach 4 Tagen war ich angekommen und habe mich, glaube ich, so frei und so glücklich gefühlt wie mein ganzes Leben noch nicht, obwohl wir da relativ einfach gelebt haben. Ich habe mir ein Zimmer mit 3 anderen geteilt und die Dusche war kalt und wir haben Wasser und Tee getrunken und 3 vegane Mahlzeiten am Tag und das war's. Und ansonsten haben wir meditiert und waren da einfach nur miteinander. Und das war schon eine sehr coole Erfahrung.
Das ist super schön. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Ich habe vor 3 Jahren, das ist 4 Jahre schon her, 3 oder 4 Jahre habe ich in Südafrika Vipassana gemacht. Das ist auch so ein 10 Tage Schweige-Retreat. Oder Retreat hört sich immer so komisch an in dem Zusammenhang, weil das ist nicht wirklich ein Retreat, sondern wie du auch gesagt hast, die Dusche ist kalt, man hat eine Pritsche, auf der man schläft und man ist einfach nur irgendwie, ich weiß gar nicht, wir haben jeden Tag das Gleiche gegessen, es war immer so eine Reismischung. Aber es war unfassbar erfüllend und danach ist man einfach verbunden mit sich, mit allem gefühlt und ich weiß noch, ich war die 2, 3 Wochen danach wie auf so einer Droge. Ich habe so all meine Sinne, ich war so klar, ich habe ganz anders gesehen, gehört, wahrgenommen, gefühlt. Und das fand ich auch so eine spannende Erfahrung, wie viel sensibler wir eigentlich sein können mit unseren Sinnen, wenn wir eben all das, was uns den ganzen Tag zubombardiert, wenn das mal weg ist und wir wieder wirklich anfangen, in uns reinzufühlen. Und das fand ich auch so krass. Hast du da eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass du da irgendwie einfach viel, so als wären die Antennen irgendwie plötzlich alles wieder so ganz anders ausgefahren? Und
ja, zu 100%. Das ist einfach alles intensiver, alles schöner. Ich war wirklich vom Aufstehen bis ins Bett gehen einfach erfüllt und glücklich und dankbar. Und jede Kleinigkeit hat irgendwie den Tag gemacht. Also ich bin dann einmal in den Speisesaal reingekommen und dann standen da die großen Töpfe mit dem Reis und der Suppe und dann standen schon alle in einer Reihe. Also ich bin noch reingekommen und die Sonne, Abendsonne schien so rein und der Dampf auf den Töpfen stieg aus und ich stand da einfach 2 Minuten und habe mich gefreut und habe das beobachtet und war so, wow, ist das schön, danke, dass ich hier sein darf und dass wir was Warmes zu essen haben. Und das werden die alltäglichen Wunder, sind mir einfach viel, viel bewusster geworden. Das Essen hat auf einmal mega geschmeckt. Alle haben geschwärmt, das ist das beste Essen, was ich je gegessen habe. Und irgendwann kam mal der Mönch, der gekocht hat, zu uns und war so, da ist nicht viel dran. Ich glaube, ihr schmeckt einfach nur anders. Und ich glaube, das stimmt einfach zum Teil. Und ich habe auch danach gesagt, so für dieses Jahr ist eigentlich mein Hauptziel, diesen State of Mind, so mir so gut es geht, zu bewahren und zu versuchen, mich da immer wieder zurückzuholen, weil dann sind alle Ziele, alles, was ich mir vorgenommen habe, alles, was ich erreichen möchte, alle Bedürfnisse, alles, was mich in irgendwelche Richtung zieht und schiebt, auf einmal total egal, wenn ich in der Lage bin, einfach auf der Terrasse zu sitzen und meine Overnight Oats zu essen und 1 Stunde lang glücklich und dankbar zu sein, wofür brauche ich mehr? Das reicht ja dann. Dann habe ich ja im Endeffekt alles erreicht und glaube ich, bin ich erfüllt. Ich glaube, was uns alle verbindet, ist, dass wir glücklich sein wollen. Und im Endeffekt mit fast allem, was wir tun, versuchen diesen Zustand des Glücks zu erreichen. Und die Meditation und das Reduzieren auf die wesentlichen Dinge hat sich für mich einfach als sehr effektiver Weg dahin rausgestellt. Und dann frage ich mich halt schon häufig, okay, und der ganze Rest, wozu ist der dann eigentlich da? Brauche ich den wirklich?
Hast du auch vor, in deinem Leben so ein bisschen minimalistischer zu leben oder Dinge auch zu reduzieren, wo du sagst, vieles von dem, was man sich vielleicht kauft oder was man dann macht, braucht man nicht? Also merkst du, dass du da auch für dich irgendwie sagst, ich will auch weniger haben oder sagst du, nee, ich will auch alles das und das? Also ist ja auch beides vollkommen okay, aber hast du für dich da so ein bisschen mehr so eine innere Haltung zu, was du für dich brauchst und was du nicht mehr brauchst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich reduziere schon. Ich habe auch noch echt verdammt viel. Also das würde ich auch gar nicht runterspielen. Ich wohne hier in einem wunderschönen Haus mit einem großen Garten und ich habe vor 2 Jahren einen Whirlpool und eine Sauna gekauft und genieße das auch nach wie vor sehr. Also ich weiß aber, dass ich, wenn es weg wäre, bräuchte ich das nicht mehr. Also ich hänge nicht dran. Ich profiliere mich nicht darüber und ich brauche das nicht für mein Glück. Aber trotzdem bin ich schon auch dankbar für die schönen Dinge, die ich on top habe. Wo ich es ganz krass gemerkt habe, ist beim Essen und Trinken zum Beispiel. Also seit diesem Jahr ernähre ich mich auch komplett vegan. Ich habe jetzt schon das ganze Jahr keinen Alkohol getrunken zum Beispiel, vermisse das auch überhaupt nicht. Ich trinke keinen Kaffee mehr, kaum Industriezucker und habe erstmal bei dem, was ich esse und trinke und meinem Körper täglich zuführe, angefangen, viel bewusster zu konsumieren und da ganz viel auszusortieren. Und dann hat sich das auf die Klamotten übertragen, dass ich viel, viel weniger Kleidung kaufe als vorher, dass ich komplett aufgehört habe, gebrandete Klamotten zu tragen, weil ich irgendwann habe ich mich so angeguckt und war so, warum steht jetzt hier noch ein Designer drauf? Was soll das? Warum definiere ich mich über eine Marke? Und versuche das halt wirklich nur noch in sehr selektierten Fällen, wo ich dann halt der Meinung bin, okay, das finde ich wirklich gut, das macht Sinn, das ist eine langfristige Partnerschaft oder das möchte ich unterstützen, dann mal gewählt zu machen. Aber ich hatte vor 3, 4 Jahren oder so, hatte fast jedes T-Shirt noch irgendein Logo drauf. Und das sind so kleine Schritte, glaube ich, wo ich angefangen habe, das dann in mein Leben zu übertragen. Das geht dann auch weiter. Ich gucke eigentlich fast gar nichts mehr. Und wenn ich was gucke, monitore ich halt auch bewusst meine Gefühle. Also ich würde mir jetzt keine Kriegsfilme mehr angucken, weil ich einfach sage, die Bilder möchte ich jetzt nicht in meinem Kopf haben. Ich möchte auch nicht blind durch die Welt gehen und verfolge schon die Nachrichten und beschäftige mich mit dem Leid, was in der Welt passiert. Aber zum Entertainment mir angucken, wie da irgendwie ein Haus in die Luft fliegt, das ergibt für mich halt aktuell keinen Sinn mehr. Und so habe ich halt auch auf der Ebene, was Konsum von Serien, von Filmen, von Zeitschriften, selbst von Gesprächen angeht, das bewusster zu leben.
Ich finde das gerade so wertvoll, was du sagst, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man auf Netflix zum Beispiel geht und du siehst einfach, die ersten 15 Serien sind eigentlich alles nur Serien, die extrem brutal sind, die meistens auch sexistisch sind, die wo keine positiven, kraftvollen Bilder vermittelt werden. Und ich finde es auch so wichtig, da bewusst zu selektieren und zu sagen, nee, das ziehe ich mir nicht rein, weil klar gibt es irgendwo einen Teil, glaube ich, in jedem Menschen, der sowas, so Bilder auch irgendwie will, also der das auch irgendwie cool findet oder so ganz komisch, glaube ich, wo Menschen da auch irgendwie von getriggert werden. Aber ich glaube, es ist nichts, was uns gut tut, das zu sehen. Und ich finde das gerade auch so schön, dass du das sagst, dass du da auch überall angefangen hast, bewusster zu selektieren, was du konsumierst und was
Ja.
dir gut tut und was nicht. Ja.
Ja, das war eigentlich von ganz allein passiert. Ich glaube, dadurch, dass ich halt einmal irgendwie auf dieses Level von Achtsamkeit im Endeffekt gekommen bin, überträgt sich das auf alles, weil ich halt alles, was ich mache, auch bewusst erlebe. Und dadurch auch im Endeffekt monitore, was macht das mit mir, wie verändert das meine Gefühle, wie verändert das mich, was macht das mit meinen Mitmenschen, wie reagiere ich, wie reagieren andere. Und dann sind all das, was ich gerade erzählt habe, einfach so logische Konsequenzen, wo es einfach, ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich verzichte oder sage, ich kriege jetzt nichts mehr mit oder auch manchmal, ich darf das jetzt nicht mehr essen oder das nicht mehr machen oder manche manchmal sagen so, oh, sei doch nicht so hart mit dir, jetzt trink doch mal einen mit uns. Ich sage, ich möchte nicht mit euch trinken, ich sitze ja gerne mit euch, aber einfach die Droge Alkohol gibt mir nichts mehr. Ich finde das eher, ich habe noch einmal habe ich versucht, noch mal ein Bier zu trinken und war so, ich kann nicht mehr klar denken. Ich möchte mich so nicht fühlen. Und ja, weiß nicht. Können wahrscheinlich nicht alle nachvollziehen, aber für mich ist das einfach, sind das alles logische Konsequenzen geworden und die haben alle dazu beigetragen, dass ich mich heute glücklicher und entspannter fühle.
Ich finde es auch so wichtig, da für sich selber dann auch einzustehen. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die halt nicht so leben, es ist schwer nachvollziehbar. Aber ich finde, es ist dann auch härter für einen, es dann wieder zu tun. Also sozusagen dieses zurückzugehen. Also zum Beispiel für mich die Vorstellung, jetzt Fleisch essen zu müssen, wäre so, also selbst für 1 Million Euro würde ich jetzt keinen Steak essen. Wenn, weißt du, es ist so, ich will es einfach nicht. Und ich glaube, das ist da einfach auch so wichtig, dann für sich da auch klar einzustehen. Absolut. Voll. Ich habe noch eine Frage, weil ich glaube, dass das vielen Zuhörern gerade auch ganz viel Vertrauen in ihren eigenen Weg geben kann und in ihren eigenen Selbstausdruck. Und du hast erzählt, dass du vor 2018, hast du gesagt, gell, war das, dass du dich sozusagen offiziell geoutet hast als bisexuell. Und vorher hast du es gar nicht thematisiert oder gar nicht öffentlich kommuniziert. Was hat das für dich für einen Unterschied gemacht? Oder wir gehen noch mal kurz vielleicht an den Tag, bevor du dich entschieden hast, das offiziell nach draußen zu geben. Was hattest du da für Gedanken? Hattest du auch Angst davor, wie Menschen darauf reagieren würden? Wie ging es dir vorher? Was ist da durch deinen Kopf gegangen?
Vorher, ich gehe da nochmal ein kleines Schrittchen weiter zurück. Die ersten Jahre, in denen ich erfolgreich war und auch in der Öffentlichkeit stand, regelmäßig Interviews gegeben habe, auf dem roten Teppich war, auf großen Events war, hat es mich halt einfach erstens sehr eingeschränkt, weil ich es nicht frei ausleben konnte, und zweitens auch sehr unsicher gemacht. Und ich glaube, war auch teilweise eine Ursache für meine Schmerzen, weil ich einfach immer was versteckt habe. Ich hatte ständig das Gefühl, dass ich entlarvt werden könnte sozusagen. Ich musste in jedem Interview halt aufpassen, was ich sage. Ich hatte, mein Lieblingsbeispiel ist immer eine Single Hot to Touch. Und dann habe ich eine Hot to Touch. Und dann habe ich einmal gefragt, ja, wer ist denn jetzt die Hot to Touch? Und ich war immer so im Hinterkopf, also okay, meine Achtung, ich kann nicht die ganze Wahrheit erzählen. Und das ist irgendwie, jetzt erzähle ich es und lache dabei, aber in dem Moment kommt auf einmal so ein stechender Kopfschmerz und ich bin halt wieder so ein Mustern, weil ich im Endeffekt ja mich selbst verstecke, weil ich eine total essentielle Seite von mir nicht mit den Menschen teile. Und das einfach ein Geheimnis zu hüten die ganze Zeit war unglaublich anstrengend. Und deswegen hatte ich dann einfach den Wunsch, das öffentlich zu machen. Und habe auch ehrlich gesagt, dann als ich älter geworden bin und mich so langsam ein bisschen an die Rolle des Prominentsein gewöhnt habe und einfach älter, erwachsener geworden bin, einfach überhaupt kein Bedürfnis mehr, das geheim zu halten. Also es war dann immer noch für mich selbstverständlich, das zu teilen, weil es halt einfach eine Seite von mir und sollte überhaupt kein Geheimnis sein müssen. Aber als ich halt mit 19, 20 so in den Erfolg gerauscht bin, selbst noch unsicher war, sehr jung war, mich noch auch nicht genug ausprobiert hatte, war es halt einfach ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht auch noch öffentlich thematisieren, das reicht mir hier schon, was gerade alles auf mich reinpasst. Und deswegen habe ich dann anfangs ein Geheimnis draus gemacht. Und habe mich dann total gefreut, als es raus war. Es war einfach ein Befreiungsschlag.
Superschön. Und wie waren dann die Rückmeldungen? Also wie kam da überhaupt dann irgendwas zurück, womit du nicht gerechnet hättest? Oder war es eigentlich alles nice und easy? Manchmal macht man sich ja vorher auch viel mehr Gedanken, als es dann tatsächlich ist. Weil,
ja. Es war schon, ich würde sagen, 99% nice und easy. Ein paar doofe Kommentare sind immer mit dabei. Aber ich war echt sehr happy zu sehen, wie zumindest in meiner Blase und in meinem Radius die Leute, die ich erreiche, dass weitestgehend gar kein Thema zu sein schien und einfach sehr positiv aufgenommen wurde. Und habe dann auch gerade jetzt in den letzten Jahren, dadurch des letzten Sommer, habe ich eine Single veröffentlicht mit Callum Scott zusammen, Love on Myself, die ja konkret um Selbstliebe geht, wo ich auch auf dem Artwork dann die Regenbogenfarben auf dem T-Shirt habe und habe dann in dem Sommer letztes Jahr auch den CSD in Berlin geheadlined am Brandenburger Tor und da gespielt und mich stärker engagiert für die Community. Und habe dann gemerkt, wie immer mehr Nachrichten einfach auf mich eingeprasselt sind von Leuten, die mir einfach total dankbar waren und die sich inspiriert gefühlt haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und dann teilweise geschrieben haben, boah, ich habe heute endlich mal mit meinen Eltern geredet und das tut so gut und vielen Dank, dass du irgendwie für mich ein Vorbild warst. Und das hat mir dann einfach Sinn gegeben und Freude gegeben, wo ich nach dem ersten Album, haben wir, glaube ich, ganz am Anfang kurz drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgenommen haben, wo ich halt gesagt habe, okay, jetzt bin ich erfolgreich und habe irgendwie mein Ziel als DJ, als Produzent erreicht. was ist der nächste Schritt? Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt die Texte mit und möchte auf dem zweiten Album meinen Weg verarbeiten und auch kommunizieren und damit hoffentlich andere zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Und da kriege ich halt täglich die Bestätigung und das Feedback und das freut mich natürlich total.
Was würdest du sagen, wenn jetzt gerade jemand zuhört, die junge Frau oder ein junger Mann oder vielleicht auch älter, ist ja eigentlich vollkommen egal, und Angst davor hat, sich, ich finde dieses Wort outen auch irgendwie so komisch, weil es ist irgendwie so, das weiß ich auch nicht, das klingt so, als wäre es auch irgendwie was Komisches, was man sagen würde. Vielleicht findet man da irgendwie auch mal ein besseres Wort für.
Ja. Ich glaube, viele sagen das ja, dass, so immer, oh, muss man sich überhaupt noch outen? Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass es super schön wäre, wenn das keiner tun müsste. Ja. Aber solange man etwas zum Geheimnis macht, muss man halt auch immer das Geheimnis lüften. Oder halt nicht. Oder man hält es ewig für sich. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Outing auch notwendig. Aber ich hoffe auch, dass wir bald in einer Zeit leben, in der das einfach, das fängt ja im frühen Kindesalter an, die Prägung. Und ich weiß, bei mir kann ich dann auf jeden Fall bis 6 Jahre zurückverfolgen, dass bei mir Gender-Klischees impliziert wurden und ich gedacht habe, oh, ich muss jetzt aber aufpassen, dass du nicht zu feminin wirkst, sonst könnte noch jemand denken, dass du auf Typen stehst. Also das geht bei mir halt bis in die Kindheit zurück und ich glaube, solange das vielen so geht, ist das Outing auch irgendwo dann notwendig. Aber natürlich wäre es viel schöner, wenn einfach alle auf die Welt kommen und ab dem Moment komplett frei sein können und sich einfach so entfalten, wie sie sind und wie es für sie das Beste wäre. Ja.
Vielleicht kann man auch sagen, sich zu zeigen. Vielleicht ist das irgendwie positiver.
Zeigen ist ein schöneres Wort auf jeden Fall. Ja.
Dass man sagt, ich zeige mich jetzt, anstatt zu sagen, ich oute mich jetzt. Weißt du, weil ich finde, das Wort hat keine, also ich finde, es hat keine so eine positive Kraft, wie zu sagen, ich zeige mich. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, aber vielleicht ist es auch einfach bei mir gerade im Kopf. Aber ja.
Ja.
Aber für was mich würdest
du? Ja, Outen sehr neutral, ehrlich gesagt. Also für mich ist es weder positiv noch negativ, weil ich stimme dir zu, dass zeigen ist was sehr Positives, ja, weil es einfach proaktiv und nach vorne. Das ist ja finde ich schön.
Was würdest du sagen für jemanden, der jetzt gerade zuhört und vielleicht in der Situation ist, sorry, hier stürmt es übrigens gerade so krass, ich bin ja auf Hawaii und hier ist gerade hier die Palmen, ich weiß nicht, ob man das sehr laut hört, aber hier, ich bin oben im Dachgeschoss und es stürmt so sehr, ich hoffe, es geht einigermaßen.
Ich würde es ganz gerne hören, es klingt abenteuerlich, solange du sicher bist.
Ja, nee, bin ich, aber es ist so, es ist hier knattert und rattert gerade alles, aber gut, wenn es nicht stört, dann ist alles gut. Was würdest du sagen für jemanden, der gerade zuhört und der vielleicht an einem Punkt ist, wo du warst, bevor du dich gezeigt hast, bevor du dich geoutet hast? Wie kann man so einem Menschen gerade Mut machen und einfach sagen, hey, oder was kann man vielleicht, was gibt es für Tools, was gibt es für Möglichkeiten, die einen auch darin bestärken können, sich zu zeigen, so wie man ist und so wie man liebt?
Also was mir geholfen hat, ist, mich umzuschauen nach Idolen. Also bei mir waren es Künstler, ich fand zum Beispiel Troye Sivan und Sam Smith super inspirierend und habe mir Interviews von denen angeschaut, habe auch geguckt, wie sie das in ihrer Kunst, in ihrer Musik bearbeitet haben. Um einfach zu sehen, ich bin nicht allein mit meiner Thematik. Da gibt es eine unglaublich große Community, unglaublich viele Menschen, die einen auffangen, die einen supporten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele, glaube ich, die sich nicht zeigen, tun das, weil sie in einem Umfeld leben, wo sie das Gefühl haben, dass es negativ aufgefasst werden könnte. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach einfacher, im Zweifel mit Menschen zu reden, wo man wirklich das Vertrauen hat, da kommt jetzt keine negative Reaktion. Also die Menschen auch in meinem privaten Umfeld, wo ich so das Gefühl hätte, na, die könnten damit ein Thema haben, mit denen habe ich es als letztes besprochen. Also ich habe erstmal den einfacheren Weg gewählt. Und ich glaube aber, dass das Aussprechen ist im Endeffekt ganz wichtig. Und ich wünsche jedem, dass es mindestens eine Person gibt, mit der man offen über alles sprechen kann. Und da würde ich das dann einfach ansprechen. Und ich weiß bei mir noch ganz genau, dass das für mich total aufregend war. Also ich habe das Wochen, Monate, Jahre lang vor mir hergeschoben und dann immer gedacht, okay, wann kommt jetzt der perfekte Moment, das zu erzählen? Aber der kommt nie. Du musst halt irgendwann einfach sagen, so, Leute, ich möchte mal was erzählen, so und so sieht es aus. Und dann habe ich nur positive Erfahrungen gemacht und hatte da auch vielleicht großes Glück, aber ich glaube, das Aussprechen und das Teilen ist ganz wichtig. Und das muss ja nicht gleich die ganze Welt sein und das ganze Umfeld. Und wenn man in der Community lebt oder an einem Job ist, wo man das Gefühl hat, dass es negativ aufgefasst werden könnte, vielleicht erstmal mit der besten Freundin, dem besten Freund reden, mit der Familie, wen auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, das nicht mit sich alleine auszumachen, sondern sich jemanden zu suchen, mit dem man das besprechen kann.
Was war der erste Mensch, mit wem hast du damals gesprochen?
Mein kleiner Bruder.
Ja. Mega schön. Voll schön. Ich habe eine Frage noch, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Okay. Und zwar, stell dir vor, du bist ganz, ganz, ganz alt. Du hast ein wundervoll erfülltes Leben. Du hast deine tägliche Meditationspraxis. Du lebst dein Leben. Dir geht's unglaublich gut. Und jetzt kommt aber der letzte Tag in deinem Leben. Und es gab einen technischen Fehler. Und alles wurde gelöscht. Deine Musik wurde gelöscht. Vielleicht Bücher, die du geschrieben hast, wurden gelöscht. Das ist alles weg. Und ich will zu dir kommen und sagen, Felix, hey, es tut mir super leid, es gab hier ein technisches Problem und alles von dir ist gelöscht, aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift und du kannst jetzt auf dieses Blatt Papier 3 Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts von dir in der Welt bleiben würde, was würdest du wollen, dass die Welt weiß?
Oh, das ist eine große Frage. Spontan würde ich wahrscheinlich als erstes draufschreiben, dass nur das Leben im gegenwärtigen Moment zum Glück führen kann. Ich würde wahrscheinlich draufschreiben, hör auf dein Herz. Und 3 Sachen sind echt wenig. Aber ist ja egal, das ist ja auch, das Gespräch ist ja auch eine Momentaufnahme. Morgen würde ich vielleicht 3 andere Dinge sagen.
Wahrscheinlich, ja.
Let's be open, let's be free, würde ich noch aufschreiben.
Wunderschön. Oh, Felix, ich danke dir für dieses wirklich sehr erfüllende, inspirierende, offene Gespräch. Ich habe ganz viel für mich mitnehmen können und ich bin mir sicher, alle, die zuhören, auch. Und ich möchte dich einfach wirklich dafür anerkennen, dass du bist so ein strahlender Mensch und es ist einfach so schön, dich zu sehen und zu sehen, wie du deinen Weg gehst und zu sehen, dass du auch nicht dieses typische, ich sage das mal so ganz Klischee hast, so diesen Rock'n'Roll-Weg gehst, wo man sich selber zerstört und dann viel zu jung im schlimmsten Fall auch nicht mehr lebt. Davon gibt es ja einfach viel zu viele Geschichten und ich finde, es ist so schön, dass du hier eine vollkommen neue Geschichte schreibst, wie man als Musiker auch sein kann und wie man auch mit diesem Erfolg umgehen kann. Und ich glaube, dass so wie du das machst, du da ganz, ganz vielen Menschen einen Weg aufzeigst, der einfach wahnsinnig wertvoll ist und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen und dich dafür anerkennen und das finde ich einfach ganz, ganz toll und danke für dieses schöne Gespräch.
Wow, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überwältigt. Hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir treffen uns vielleicht mal auch in Bieland.
Ja, unbedingt.
Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns auch so mal sehen und das Gespräch fortbringen können.
Ich mich auch. Ich danke dir. Ich freue mich sehr, wenn du gerade auch ganz beseelt und glücklich aus diesem Interview herausgehst. Und ich freue mich, wenn wir uns bei Instagram sehen, @LauraMarlinaSeiler, und du mir deine Gedanken zu der Folge dalässt, deine wertvollsten Erkenntnisse und wir uns da gegenseitig austauschen können. Ich finde, das ist immer einfach ganz wunderschön und ich freue mich da immer so über jeden einzelnen Kommentar. Und ich werde jetzt in Kürze wieder zurück nach Deutschland kommen. Ich bin ja noch auf Maui und ich werde Anfang Juli zurück nach Deutschland kommen.
Und dann steht auch direkt schon etwas richtig, richtig Cooles an. Und zwar werden wir am 25. und 26. Juli ein riesiges Online-Event machen mit fantastischen Speakern. Lars Ahmed ist mit dabei, Inky ist mit dabei, Stefanie Stahl ist mit dabei. Und wir haben ganz tolle Workshop-Leiter aus der Community, die zu ganz vielen unterschiedlichen Themen ihr Know-how reingeben und Workshops machen. Und wir werden gemeinsam singen und meditieren und ich werde Workshops leiten und ich werde eine Keynote halten und wir werden einfach den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag miteinander verbringen, online. Und die Idee ist wirklich, dass dieses Event dir die Möglichkeit gibt, dich nochmal nach innen auszurichten, dir richtig gute Fragen zu stellen, dir Inspiration zu holen und ja, einfach Zeit natürlich auch mit dieser wundervollen Community zu verbringen. Und du findest alle Infos dazu auf dem Link, den ich dir hier auch in die Shownotes reinmache. Das Ganze heißt das Teamliebe Wohnzimmer Event und ist wie gesagt einfach ein Event, was mein Team und ich dir ermöglichen wollen, dich mit dir zu verbinden, dich mit der Community zu verbinden und mega, mega, mega nice Input zu bekommen, der dir dabei hilft, einfach deinen eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns da sehen, 25. 26. Juli, live online. Und dann wird es im Juli auch noch etwas anderes geben. Und zwar werden dazu in Kürze auch die Infos kommen. Spätestens am 29.06. kriegst du dazu alle weiteren Infos. Ich werde ein Live-Webinar geben zum Thema Vergebung. Und es wird auch ein neuer Online-Kurs von mir kommen zum Thema Vergebung. Der wird auch im Juli öffnen. Ich sag mal so um den 16., 17. Juli rum wird es, glaube ich, sein. Vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher mit dem Datum. Aber alle Infos bekommst du dazu in Kürze, spätestens wahrscheinlich in meiner nächsten Podcast-Folge. Und natürlich auch bei mir im Newsletter, auf Instagram und so weiter und so fort bekommst du da alle Infos. Und dieser Kurs ist so wunderschön, so powerful und wo es wirklich darum geht, nochmal ganz liebevoll deine Vergangenheit abzuschließen und Weisheit und Mitgefühl und Freude daraus für dich mitzunehmen. Und dadurch eine Gegenwart und eine Zukunft zu erschaffen, die nicht mehr abhängig ist von den Erfahrungen, die du gemacht hast, sondern dass du dir wirklich erlaubst, das Leben zu leben, was du gerne leben möchtest. Alle Infos dazu kommen in Kürze, trag dich einfach in meinen Newsletter ein, dann erfährst du davon. Und jetzt wünsche ich dir aber einfach erstmal einen wunderschönen Tag. Fühl dich von Herzen umarmt. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Freude hier aus Maui und freue mich, wenn wir uns auf Instagram hören. Also, rock on und Namaste, deine Laura.